Hi und willkommen zu einer neuen Folge Politversum, dem Podcast von mir, Athena, und meiner Co-Hostin, Charlotta, in dem wir über Gesellschaft und Politik reden und alle Themen, die uns beide als junge Journalistinnen beschäftigen. Wir haben uns die letzten zwei Folgen ja schon mit Afghanistan beschäftigt, mit der Situation in Afghanistan, seitdem die Taliban die Macht eingenommen haben im August 21. Und uns hat ja Wadud in der letzten Folge auch schon ein bisschen erzählt, wie es zum Beispiel auch als Journalist war, vor Ort zu arbeiten. Wir wollen uns auch in der heutigen Folge wieder mit Afghanistan beschäftigen. Und zwar hat uns der Aktivist Nesam Halim dazu erzählt, wie es der afghanischen Diaspora aktuell in Deutschland geht. Das heißt Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland gekommen sind oder Menschen mit afghanischem Background. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle noch an Nesam, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das so erklärt hast. Da waren viele Sachen bei, die ich auch so noch nicht wusste. Ich glaube, es ist super spannend sein wird, sich das anzuhören, und ich will auch nicht lange weiterreden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Schreibt uns gerne mal auf Insta, wie ihr die Folge fandet. Und in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder mit mir und Charlotta zusammen. Dieses Mal bin es nur ich. Letztes Mal war es nur Charlotta. Deswegen auf jeden Fall viel Spaß und gutes Hören. Ja, erstmal richtig cool, dass du heute hier bist auf jeden Fall und dass du uns ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen kannst und auch aus deiner Perspektive schildern kannst. Bevor wir starten, über Afghanistan selbst zu sprechen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und ein bisschen erklären, wer du bist und was du mit dem Thema Afghanistan zu tun hast.
Sehr gerne. Also Nesam ist mein Name. Auf Instagram heiße ich Donese, auf Twitter auch. Wobei ich sagen muss, auf Instagram bin ich am meisten aktiv und habe hier in Frankfurt Politikwissenschaften im Master studiert, habe auch meine Masterarbeit zum Thema Afghanistan geschrieben, speziell zum saudi-arabischen Einfluss in Afghanistan von 1979 bis 2004, mit einem speziellen Blick auf islamische Gruppierungen. Und parallel dazu bin ich in der Diaspora der Initiator für Global Movement for Peace in Afghanistan, welches in den letzten Jahren weltweite Proteste organisiert hat, durchgeführt hat und mit Erfolg auch dann bei Politikerinnen und Politiker praktisch ans Ohr gelegt hat. Und darüber hinaus habe ich mit der Build-Up-Initiative praktisch mit über 23 Mitgliedern einen Raum geschaffen, wo wir zu Projekten in Afghanistan, speziell im Bereich Bildung und Wirtschaft, uns austauschen, aber auch Projekte durchführen, wo wir wirklich versuchen, die Bildung voranzutreiben, mit beispielsweise einem Schultütenprojekt, wo wir gerade zu Schulbeginn den Schülerinnen und Schülern in Afghanistan, die die erste Klasse besuchen, mit Schulranzen ausstatten, Schulmaterialien, um einfach deren Einstieg in den Schulalltag mit großer Freude einfach auch entgegenzuwirken. Und darüber hinaus haben wir vereinzelt interessante Projekte jetzt in den letzten Jahren hervorgebracht. Wir haben einmal eine Verteilung von Büchern und Trinkflaschen an den Schülern und Schülerinnen verteilt in Afghanistan mit lokalen Teams, aber auch wir selbst aus der Initiative waren in Afghanistan vor Ort und haben die Verteilung durchgeführt. Und so, dass wirklich auch jeder Cent ankommt, der gespendet wird. Wir haben hier in Frankfurt auch uns an vielen Podiumsdiskussionen beteiligt, in Kassel, aber auch hier an der Frankfurter University of Applied Sciences, natürlich die damalige FH Frankfurt, und fördern auch selber Projekte rund um die Kultur Afghanistans, aktuell mit einem Projekt, das sich Atan-Schule nennt. Das ist einer der afghanischen Nationaltänze, und wo wir wirklich für Männer und Frauen dann Raum bieten, diesen Tanz zu lernen, sich gemeinsam auszutauschen, und das alles beim Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt. Und darüber hinaus viele, viele Themen, wo wir uns auch gerade mit der Förderung von Kultur beschäftigen, aber auch gerade die Integration von Geflüchteten, gerade speziell im August 21. haben wir mit Kleider und Sachspenden den Geflüchteten geholfen, die in Ramstein an der US-Station dann praktisch als Zwischenstation stationiert waren. Und da sind wir auch an weiteren Projekten dran.
Wir haben letzte Folge bei uns bei Politversum schon von Wadud ein bisschen mehr dazu gehört, also so Einblicke bekommen, wie es für die Menschen vor Ort ist. weil er auch als Mensch aus Afghanistan, der erst seit einem Jahr in Deutschland ist, dazu mehr sagen konnte und auch generell zu Journalismus. Aber wir haben ja auch eine sehr große afghanische Diaspora in Deutschland leben, die natürlich auch von den Entwicklungen im Land betroffen ist und die das mitverfolgt. Kannst du vielleicht erklären, wie das die Menschen, also die afghanische Diaspora in Deutschland konkret beschäftigt und wie es der so geht?
Also klar, also so wie es mir geht, geht es auch vielen anderen Afghanen und Afghanen aus der Diaspora. Das Thema beschäftigt uns täglich. Also ich stehe selber im regelmäßigen Austausch mit Aktivistinnen und Aktivisten hier in der Diaspora, aber auch mit Menschen aus Afghanistan und auch natürlich mit Menschenrechtsaktivistinnen hauptsächlich, die dort leben, und fast schon täglich erreichen uns Hilferufe aus Afghanistan, die sich über die Taliban beschweren. Und vor allem hat man Afghanistan seit 2021 im Stich gelassen, so wie bereits in den 90er Jahren das der Fall war. Und ich meine, der afghanischen Diaspora geht es nicht gut. Also man kann das Leben in Deutschland nicht normal fortsetzen, wenn man weiß, dass Freunde, Verwandte und Menschen unter solch schlimmen Zuständen in Afghanistan leben. Also dazu kommt auch die mangelnde mediale Aufmerksamkeit, die Afghanistan zurzeit erhält. Die ist bedrückend, weil gerade andere Themen einfach im Vordergrund stehen, die von den Fernsehsendungen, aber auch von den Zeitschriften und Magazinen und einfach von der Presse eher im Vordergrund stehen. Und deswegen ich die Arbeit von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten hochschätze. Und ich bin denen sehr dankbar, dass wir in dieser Diaspora seit knapp 2 Jahren nonstop auf die aktuelle Lage in Afghanistan, in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA über verschiedene Kanäle aufmerksam machen. Und klar, es nimmt uns mit zu erfahren, dass die Frauen in Afghanistan nicht die gleichen Rechte und Freiheiten haben und zu wissen, dass Millionen von Mädchen und Frauen der Zugang zur Arbeit, Bildung und das Selbstbestimmungsrecht verwehrt wird.
Also du hast ja auch schon gesagt, so auch zu deinem eigenen aktivistischen Engagement. Und wir haben es, glaube ich, auch so in den letzten Jahren immer öfter gesehen und vor allem so im August, um den August 2021, als das Thema auch sehr groß war, dass es sehr viele Proteste gab, auch in Deutschland, auch in Europa. Wie sieht denn so der Aktivismus mittlerweile aus? Weil es ja oft immer so eine, um große Happenings herum, so einen große Aufruhen geht. Und dann das irgendwann abflacht, wenn es halt nicht mehr so im öffentlichen Interesse quasi ist.
Genau, also jetzt im nächsten Monat sind es dann knapp 2 Jahre, seitdem die Taliban an die Macht gekommen ist. Und wir spüren jetzt schon praktisch ein gewisses Trauma oder gerade ganz viele Flashbacks von den Videos und Bildern. Und auch wenn wir das mit der aktuellen Situation sehen, wie schlecht sich Afghanistan weiterentwickelt hat und wie stark Afghanistan einfach auch vergessen worden ist. Wir kriegen Nachrichten via den afghanischen Medien, weil wir gerade die Sprachen Pashtun und Farsi sprechen, kriegen natürlich auch über einzelne Twitter-Accounts vieles mit, was einfach den Zugang der Nicht-Afghanen verwehrt wird, weil einfach die Sprache nicht gesprochen wird oder die nicht so eine große Reichweite hat. Und, wie wahrscheinlich schon in der letzten Session mit Wadud bei dir besprochen worden ist, es gibt momentan keine freie Presse in Afghanistan. Deswegen ist es sehr schwer, die ganzen Quellen zu bewerten, zu analysieren. Viele sind unseriös und die Taliban spielt gezielt ihre Propaganda mit. Und um auf deine Frage wiederzukommen, es gibt immer noch viele Möglichkeiten und es werden auch viele Möglichkeiten in Erwägung gezogen von Afghanen und Nicht-Afghanen, um einfach auf Afghanistan aufmerksam zu machen. Gerade hier eine Plattform mit dir und Charlotte mit den 3 Sendungen ist, glaube ich, ein gutes Mittel, um wirklich Bewusstsein für die Situation in Afghanistan zu schaffen, indem man einfach über die aktuellen Ereignisse und die Auswirkungen auf die Menschen vor Ort dann informiert. Und hier spielt natürlich dann wiederum Social Media eine große Rolle. Das kann ganz einfach durch das Teilen von Informationen in sozialen Medien oder das Verfassen von Artikeln oder Blogbeiträgen, aber auch durch das Organisieren von Informationsveranstaltungen, wie jetzt eine Podiumsdiskussion, die jetzt von Refugee Buddies und Oxus organisiert worden ist, geschehen. Und da ist weiterhin noch viel da an Energie. Aber ich denke, in Richtung August wird es wieder mehr an Aufmerksamkeit einfach erlangen. Und darüber hinaus gibt es auch Möglichkeiten, wie jetzt Spenden. Es gibt viele verschiedene Hilfsorganisationen und NGOs, speziell auch in Deutschland ganz stark etablierte, Es wurde letztens von der Professorin, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber das kann ich gerne im Nachhinein nochmal nachrecherchieren, eine Doktorarbeit veröffentlicht zu der afghanisch-deutschen Diaspora und über 150 deutsch-afghanische Vereine, wobei man sagen muss, ein Großteil davon sind praktisch Moscheen, die sich dann als Kulturvereine ausgeben. Aber auch die und auch die ganzen anderen NGOs leisten eine wichtige Arbeit. Gerade durch Spenden an solche Organisationen kann man dazu beitragen, dringend benötigte humanitäre Hilfe, medizinische Versorgung oder auch Bildungsmöglichkeiten und andere Ressourcen bereitzustellen. Und gerade weil auch die ganzen internationalen Gelder an die afghanische Zivilbevölkerung stark reduziert worden sind, sind solche Möglichkeiten oder solche Initiativen und Projekte wichtig einfach, man muss natürlich auch gut vorab recherchieren, welchen Background die Vereine haben, welchen Background der Vorstand, die Vorständin einfach auch aus den Vereinen hat und ob das Geld auch tatsächlich ankommt und wie seriös sind die Vereine. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Ich würde sagen, Petitionen und Kampagnen, das Unterzeichnen von Petitionen oder die Teilnahme an Online-Kampagnen, seien es jetzt Online-Videos, wo man auf die Lage aufmerksam macht, um einfach wirklich darauf abzuzielen, politisch Druck auszuüben. Und man muss sagen, die Petitionen waren bislang noch nicht so erfolgreich, aber vielleicht schafft es die Diaspora da wirklich eine große Petition mit über 50, 75.000 Unterschriften zu sammeln, um wirklich wichtige Punkte für die afghanische Zivilbevölkerung durchzusetzen. Und dann kommt natürlich das politische Engagement. Viele Afghanen und Afghanen oder Deutsche mit afghanischen Wurzeln sind auch in vielen politischen Parteien aktiv. Wir haben eine Bundestagsabgeordnete bei den Grünen, die natürlich mit der Enquete-Kommission da jetzt knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren die Fehler der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes aufarbeitet, um einfach aus den Fehlern zu lernen und dann natürlich auch für uns aus der Diaspora Briefe zu schreiben, E-Mails an Regierungsvertreter und das Mitwirken einfach in politischen Organisationen. Also das kann auch dazu bringen, dass man wirklich das Anliegen der Menschen in Afghanistan auf politischer Ebene bringt und dies berücksichtigt wird. Und nichts, also zuletzt dann Solidaritätsbekundungen, globale Proteste. Menschen kamen oft zusammen, werden jetzt auch wieder zusammenkommen, um wirklich öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen über das Thema Afghanistan, über das Thema Menschenrechte und Frauenrechte in Afghanistan, um weiterhin Druck auf Regierungen und internationale Organisationen auszuüben. Das Global Movement for Peace hat das sehr gut bewiesen gerade, dass das da eine Einheit herrscht mit über 50 Städten. Und natürlich auch weiterhin gibt es Möglichkeiten oder auch sehr viele Versuche, den Genozid an Minderheiten, beispielsweise der Hazara durch die Taliban, aber auch durch vorherige Herrscher international anerkennen zu lassen.
Also wer sich interessiert dafür, wie die Situation in Afghanistan generell aussieht, kann sich dazu gerne unsere anderen beiden Folgen anhören. Wir haben jetzt so über Protest und Aktivismus so in Europa, vor allem in Deutschland gesprochen. Aber wie sieht es denn im Land selbst aus? Also wie ist so der Widerstand der Afghaninnen, Afghanen so vor Ort?
Ja, also als wir auch die globale Proteste im Januar organisiert haben, standen wir ja auch mit den Frauen in Kabul in Kontakt und die haben zeitgleich mit uns, ich glaube mit einem Tag Unterschied oder mit ein paar Stunden Unterschied, auch einen Protest ausgeübt. Und das hat uns nochmal mehr Energie gegeben. Und klar, also da gibt es immer noch Proteste oder auch Gegenbewegungen. Natürlich muss man aber auch sagen, dass gerade diese Frauen und Mädchen allen voran großer Gefahr ausgesetzt worden sind. Also im Januar, aber auch in vorherigen Protestaktionen wurden sie verhaftet oder geschlagen oder praktisch verfolgt. Und das ist auch zu betonen. Deswegen kann man von denen auch nicht so viel erwarten im Sinne von, da gehen jetzt Menschen zu Tausende auf die Straßen und demonstrieren.
Wenn man über die Zukunft, generell über Afghanistan spricht, ist ja immer so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir die Taliban, die da an der Macht sind und vorher waren westliche Mächte, die da dazu beigetragen haben, dass sich im Land eine Regierung bilden konnte, die ja auch sehr korrupt war und sehr viel Kritik bekommen hat. Aber wenn man jetzt auf die Zukunft blickt, also was sind so Alternativen für Afghanistan, so jetzt neben der Taliban-Herrschaft? Was kann sich da aufbauen, vor allem jetzt auch im Hinblick darauf, dass vielen, also dass Frauen und Mädchen vor allem Bildung verwehrt wird und dass ja auch immer wieder davon berichtet wird, dass viele, also die Elite des Landes in Anführungszeichen, das Land verlässt und dadurch auch so ein bisschen Alternativen immer wieder verschwinden?
Ja, also natürlich kann man durch die Förderung von Bildung versuchen, eine neue Alternative zu bilden in der aus der afghanischen Zivilbevölkerung heraus. Man muss aber auch sagen, dass aktuell vom Westen, von Deutschland oder von Europa einfach auch mit falschen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern geredet oder gesprochen wird. Es gibt einen Widerstand, der nennt sich NRF, National Resistance Front. Da ist ein Großteil der Mitglieder, aber auch darüber hinaus die alten Gesichter der letzten afghanischen Regierung, wie du auch bereits gesagt hast, die waren sehr korrupt. Und ich denke, was im Land geschehen muss, um die Situation einfach auch zu verändern, ist auf der einen Seite Sicherheit und Stabilität zu bringen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, gerade für die Veränderung im Land, ist einen nachhaltigen Friedensprozess voranzutreiben. Das heißt, verschiedene politische, ethnische und religiöse Gruppen einzuschließen, um einfach Konflikte zu beenden und ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen in Frieden leben können. Und man muss versuchen, durch internationalen Druck die Achtung der Menschenrechte in Afghanistan zu wahren und insbesondere der Rechte von Frauen, Mädchen und Minderheiten. Diese sind unerlässlich und es ist wichtig, da Diskriminierung zu bekämpfen, die Meinungsfreiheit zu schützen oder Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und gerade in der Bildung und im Aufbau von Institutionen, gerade mit Investitionen in das Bildungssystem, die sind einfach von entscheidender Bedeutung, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen. Gleichzeitig müssen die Institutionen auch gestärkt werden, um einer effektiven Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit und Transparenz zu fördern. Aktuell ist es schwierig, weil die Taliban an der Macht ist und vieles an Alternativen einfach auch unterdrückt, zerschlägt oder einfach nicht zulässt. Aber ich denke, die internationale Gemeinschaft spielt hier eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der afghanischen Zivilbevölkerung, einfach bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen. Es ist wichtig wirklich, dass die Länder und auch große internationale Organisationen ihre Bemühungen koordinieren und Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln oder humanitärer Hilfe oder technischer Expertise und Kapazitätsaufbau einfach bereitstellen. Und ja.
Du hast ja schon angesprochen, also auch so generell ist, glaube ich, auch oft Thema, so dass Frauen und Mädchen vor allem Bildung verwehrt wird und auch das Arbeiten und generell die Rechte der Menschen und vor allem Frauen immer mehr so eingegrenzt werden. Wie beeinflusst das denn konkret das Leben von den Menschen vor Ort, also vor allem auch so von der Zivilbevölkerung? Wie beeinflussen diese Einschränkungen die?
Also die Verweigerung von Bildung für Frauen und Mädchen hat erhebliche Auswirkungen auf das Land und beeinflusst sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft Afghanistans. Man muss sagen, seit dem 18. September 2021 wurden Mädchen in ihrer Bildung eingeschränkt. Die durften nicht mehr die weiterführende Schule ab der 6. Klasse in vielen Regionen besuchen. Die Taliban propagiert, dass in einzelnen Regionen die Schulen geöffnet sind. Aber was wir aus unseren Kontakten und auch einfach aus unseren Recherchen herausfinden konnten, ist einfach, dass die Schulen immer noch geschlossen sind. Und das seit mehr als 630 Tagen. Und diese massive Einschränkung der individuellen Entwicklung ist, denke ich, ein großes Thema. Bildung ist ein entscheidender Faktor für wirtschaftliches Wachstum und für die soziale Entwicklung der afghanischen Gemeinschaft. Die wirtschaftliche Stabilität des Landes wird dadurch massiv beeinträchtigt, wenn mehr als die Hälfte eingeschlossen wird der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite, durch die Bildung erhalten sie Zugang zu Informationen über ihre eigene Gesundheitsfürsorge, Hygiene oder Familienplanung. Sie können dadurch bessere Entscheidungen für ihre eigene Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Familien treffen. Und die Verweigerung von Bildung kann zu einem Anstieg von Gesundheitsproblemen führen, da Frauen und Mädchen einfach weniger Wissen über gesundheitliche Fragen haben und möglicherweise keinen Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung. Zudem werden Ärztinnen nicht mehr ausgebildet und das ist ein wichtiger Faktor, weil die keine Ausbildung von Ärztinnen, aber auch Lehrerinnen und weiteren Berufen ist ein großes Hindernis für die Entwicklung Afghanistans. Und die sind essentiell für das Land wichtig und werden zurzeit von der Taliban blockiert. Und man muss auch sagen, gerade die demokratische Beteiligung und Menschenrechte gehen gegen Null für Frauen. Und da ist auch Bildung wieder ein wichtiger Bestandteil der Stärkung, um einfach die Beteiligung am öffentlichen Leben von Frauen und Mädchen zu fördern. Denn dadurch erhalten sie Kenntnisse über ihre Rechte, über politische Prozesse und die Möglichkeiten, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Und die Verweigerung dessen schränkt sie komplett in ihrer Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen ein. Man muss auch sagen, sie wurden von allen öffentlichen Ämtern entlassen und können da auch nicht mehr arbeiten zurzeit. Und ich denke, gerade die Verweigerung von Bildung hat die größten Konsequenzen oder eine der größten Konsequenzen für das Land, um einfach eine nachhaltige und positive Zukunft für Afghanistan aufzubauen. Und es ist entscheidend, dass da Frauen und Mädchen Zugang zu Bildung erhalten. Und es ist zu betonen, dass zurzeit durch die Taliban eine Gender-Apartheid halt in Afghanistan stattfindet.
Was müsste denn jetzt im Land konkret passieren, damit sich die Situation für die Menschen verändert? Also du hast schon gesagt, so die Wirtschaft muss aufgebaut werden. Also die Wirtschaft ist sehr wichtig für die Entwicklung des Landes und natürlich so die einfachen Sachen wie, dass die Menschen Bildung bekommen. Aber so, was sind so konkrete Sachen, so die dir jetzt einfallen, die gemacht werden müssten?
Ja, also es waren sehr viele Versprechungen, die in diesem Doha-Abkommen, dazu können wir nochmal später kommen, einfach getätigt worden sind, ohne die afghanische Zivilbevölkerung mit einzuintegrieren in diesen Gesprächsrunden. Da gibt es viele, viele Punkte, auf die wir später nochmal vielleicht kommen werden. Aber konkret ist es sehr schwer, eine Lösung für Afghanistan zu entscheiden oder über eine Lösung zu Afghanistan zu sprechen. Aber ich denke, was viele wollen in Afghanistan und auch was gerade aufgrund der Komplexität auch wichtig ist, ist einfach, dass wir eine inklusive Regierung wollen, dass Menschenrechte und Frauenrechte geschützt und gewahrt werden in Afghanistan. Und es ist schwierig. Wir hatten jetzt in der Podiumsdiskussion auch eine Gesprächsrunde und da wurde auch laut die Frage gestellt, was sind denn konkrete Lösungen? Und das geht jetzt schwer durch eine Podcast-Folge oder durch eine Podiumsdiskussion, weil seit 40, 50 Jahren versucht man, in Afghanistan eine Lösung zu finden, dass das Land fortschrittlich in Frieden und natürlich in Freiheit lebt.
Ich finde es immer voll schwer, wenn man aus Europa raus über Länder spricht, die nicht zu dem Westen gehören oder so, die halt auch einfach eine andere Kultur haben, komplett anderes politisches System und dann nach Lösungen zu suchen, ohne dann auch so westliche Vorstellungen davon, wie man zu leben hat, irgendwie draufzudrängen. Wie kann man denn überhaupt handeln? Also was müsste Europa machen, damit es nicht anfängt, wieder irgendwie auch ein westliches System in das Land zu drängen, was vielleicht am Ende gar nicht funktioniert?
Ja, ich denke in erster Linie, indem man mit der betroffenen afghanischen Zivilbevölkerung direkt spricht, indem die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sorgsam ausgewählt werden. Und hier muss man auch kritisieren, dass europäische Staaten oder auch die Bundesregierung oftmals Nicht-Afghanen die politische und mediale Plattform geben und zu Unrecht ihnen eine Expertise zu Afghanistan aussprechen oder sie als Expertinnen und Experten behandeln. Es gibt Nicht-Afghanen, die eine hohe Expertise vorzuweisen haben, aber die werden selten eingeladen. Beispielsweise Thomas Ruttig, das ist einer, der wirklich viel zu Afghanistan und auch über einen längeren Zeitraum geschrieben hat. Und ihn in Talkshows zu sehen, aber auch betroffene Afghanen, die geflüchtet sind oder praktisch auch die afghanische Diaspora mit einzubeziehen. Ich meine, unsere Außenministerin Baerbock hatte beispielsweise einer sehr kontroversen Person die Hand geschüttelt. Fawzia Koofi nennt sie sich. Die macht sich jetzt sehr stark für Frauenrechte. Aber man muss sagen, Fawzia Koofi und weitere politische Figuren aus Afghanistan wurden bis heute nicht für ihre Menschenrechtsverletzungen, Morde oder für den Drogenhandel oder der massiven Korruption angeklagt. Im Gegenteil, sie profilieren sich weiterhin durch das Leid der Afghanen und Afghanen und sie sollten nicht als legitime Repräsentantinnen und Repräsentanten oder als Ansprechpartner für die afghanische Zivilbevölkerung gesehen werden. Und Deutschland und Europa sollte da aus ihren Fehlern der letzten 20 Jahren massivst lernen, gerade was die Korruption angeht, gerade was korrupte Personen angeht und gerade was auch angeht, mit wem spricht man zu Afghanistan und sich wirklich eine Expertise aufzubauen über Afghanistan. Und was kann Europa noch machen? Evakuierungsprogramme fortzusetzen. Immer noch stecken afghanische Ortskräfte, die für die deutsche Bundesregierung gearbeitet haben, in Afghanistan fest. Ihnen wurde leere Versprechungen gemacht und durch die Unfähigkeit der deutschen Regierung wurden sie in Gefahr gesetzt. Gerade speziell im August 21, wo Listen an die Taliban, in den Händen der Taliban gelangt worden sind, wo man denkt, wer hat da gearbeitet, wessen Fehler war das? Bis heute ist es nicht klar, wer daran Schuld hatte, dass die Taliban die Listen von Personen, die evakuiert werden mussten, in die Hände hatte. Und hier, denke ich, gibt es auch Nicht-Afghanen, die sich sehr stark machen. Axel Steyer ist beispielsweise ein Name, den ich hier gerne droppen würde, von Mission Lifeline. Der beschäftigt sich da sehr intensiv, aber auch sehr präzise mit dem Thema. Und was jetzt auch in den letzten Wochen stark diskutiert worden ist, aber wo ich sage, das muss unbedingt getan werden, ist ein Abschiebungsstopp von Afghanen und Afghanen aus Deutschland und aus Europa. Es kann nicht sein, dass wir Afghanistan als ein sicheres Herkunftsland sehen oder überhaupt Abschiebungen nach Afghanistan durchführen. Und da wurde im vorletzten Monat die ein oder andere Abschiebung durchgeführt. Und das wird aktuell aus dem rechten Spektrum stark bejubelt. Und da muss die deutsche Innenministerin eine starke Position zeigen, um einfach auch zu sagen, dass wir, es sind keine westlichen Werte, sondern es sind menschliche Werte, dass wir Menschen schützen wollen. Und Deutschland muss da auch seinen Beitrag leisten, weil einfach man 20 Jahre in Afghanistan war und die Arbeit oder die wichtige Arbeit, gerade in Richtung Menschenrechte, Frauenrechte, durch den Abzug der Truppen und durch die Machtübernahme der Taliban komplett fallen gelassen hat.
Du hast ja gerade schon gesagt, so Deutschland war die letzten 20 Jahre im Land und hat natürlich auch sehr viel Einfluss genommen, genauso wie auch die USA, also sehr viel Einfluss auf die Entwicklung des Landes und auf die Situation in den letzten Jahren. Aber du hast ja auch deine Masterarbeit darüber geschrieben, wie Saudi-Arabien Einfluss genommen hat. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen erzählen, wie das so aussah? Also was da jetzt konkret, ja, wie der Einfluss da aussah?
Ja, ich würde erstmal vielleicht über die westlichen Länder sprechen, welche Rolle die gespielt haben, gerade bei der Machtübernahme der Taliban und was sie auch dazu beigetragen haben, dass die Taliban wieder an die Macht gekommen ist. Und dann würde ich zur Masterarbeit sprechen wollen,
wenn es in Ordnung
ist für dich. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Faktoren und Ereignisse, die zu dieser Situation geführt haben. Man muss sagen, im Jahr 2001 intervenierten die westlichen Länder, angeführt von den USA, in Afghanistan, um das Taliban-Regime zu stürzen, welches damals Al-Qaida in gewissen Phasen unterstützte und ihnen Unterschlupf gewährte. Das ist ein Fakt. Und die Invasion führte zum Sturz der Taliban-Regierung und zu einem anschließenden Krieg sowie zur langjährigen Besetzung des Landes, welches dann natürlich weitreichende Auswirkungen hatte zur Destabilisierung der Region an sich. Und die internationalen Gemeinschaften bemühten sich, Sicherheit und Stabilität in Afghanistan wiederherzustellen, aber die Sicherheitslage blieb über die 20 Jahre fragil. Und die afghanische Regierung und die Sicherheitskräfte kämpften in einem asymmetrischen Krieg gegen eine anhaltende Taliban-Offensive über 20 Jahre hinweg an. Und währenddessen, würde ich sagen, gewannen auch weitere Organisationen wie beispielsweise Al-Qaida, aber auch der Islamische Staat an Einfluss in Afghanistan. Und da gibt es auch einen Ableger des IS, der nennt sich ISIS Khorasan, die aktuell auch in den letzten 24 Monaten auch Anschläge ausüben auf die afghanische Zivilbevölkerung. Und natürlich die Korruption und Schwäche der afghanischen Regierung trugen zur Unzufriedenheit der Bevölkerung bei und schwächten natürlich ihre Unterstützung. Also ich will nicht nur sagen, dass der Westen schuld ist, auch die afghanische Regierung ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es zum Fall Afghanistans kam und nicht zu einem Wiederaufbau oder zu einem Land von Sicherheit, Stabilität und Frieden. Und man muss auch ganz klar sagen, gerade die afghanischen Sicherheitskräfte und diese Ausbildungsprogramme der ISAF, da haben westliche Länder erhebliche Ressourcen und Bemühungen investiert. Wir sprechen von mehreren Milliarden, die da investiert worden sind, um die afghanischen Sicherheitskräfte aufzubauen und auszubilden. Und trotz dieser Bemühungen erwiesen sich einfach die afghanischen Sicherheitskräfte in vielen Fällen als unzureichend ausgebildet, unorganisiert. Und das, weil sie sehr anfällig waren für Korruption. Und sie wurden sehr schlecht bezahlt. Und hier wurde einfach die Sicherheitslage falsch von den westlichen Staaten analysiert. Und daraufhin haben auch viele Politiker und Politikerinnen und auch viele, Experten aufmerksam gemacht, dass die afghanische Regierung nicht in der Lage ist, den Vormarsch der Taliban alleine zu stoppen. Und natürlich in den letzten Jahren vor 2021 wurden verschiedene Verhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung, aber auch zwischen den Taliban und den westlichen Ländern, eher zwischen den Taliban und den USA geführt. Und diese Verhandlungen suchten nach einem politischen Kompromiss, aber das hat aber auch dazu beigetragen, dass die Position der Taliban gestärkt worden ist. Und im Ausland oder gerade in Katar konnten die sich über Jahre hinweg, über 10 Jahre hinweg, ein Office aufbauen, finanzielle Mittel sichern und so weiter, um einfach dann auch dann ihre Rückkehr zur Macht zuzusichern. Und bestimmte regionale Akteure haben natürlich die Taliban unterstützt, auch aus der letzten afghanischen Regierung. Und das ist auch natürlich ein Armutszeugnis, weil solche Leute, solche Akteure natürlich ihre eigenen persönlichen Interessen in Afghanistan verfolgt haben. Und wenn wir jetzt gerade zu einem wichtigen Thema kommen, gerade was innerafghanische Dynamiken angeht oder auch internationale Interessen, ist wirklich das Doha-Abkommen, was offiziell als Abkommen für den Frieden in Afghanistan genannt wird und welches am 28. Februar 2020 in Doha, Katar, zwischen den USA und den Taliban unterzeichnet worden ist. Das Abkommen hatte das utopische Ziel, einen Weg zum Frieden und zur Beendigung des langjährigen Konflikts in Afghanistan mit den Taliban zu finden. Und wenn man das Abkommen sich anschaut, wurde praktisch eine de facto Regierung der Taliban indirekt anerkannt. Es hieß immer, man erkennt die nicht an, aber durch die Punkte und durch den Textinhalt hat das alles den Anschein angenommen, dass Trump und später Biden im Klaren waren, dass die Taliban an die Macht kommen. Und das beinhaltete natürlich den schrittweisen Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan. Und es wurde vereinbart, dass wirklich ausländische Truppen innerhalb eines bestimmten Zeitraums abziehen und sehr schnell abziehen. Also 2020 wurde das beschlossen und im August 2022, in knapp 2 Jahren, hat man Afghanistan und der afghanischen Regierung, hat man sie alleine gelassen. Es gab auch keine UN-Blauhelme in Afghanistan, die da Frieden sichern oder die Regierung unterstützen. Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Und es wurde zwar erwartet, dass man dauerhaften Waffenstillstand hat oder eine Machtteilung führen würde, aber keines von denen war der Fall. Die Taliban selber verpflichtete sich in diesem Vertrag, keinen Rückzugsort für terroristische Gruppen wie Al-Qaida zu machen. Und sie stimmten auch zu, da Sicherheitsgarantien zu gewährleisten für zukünftige terroristische Bedrohungen, diese zu verhindern. Aber ist es klar, dass Al-Qaida immer noch aktiv ist und auch in der Ableger des IS, dieser islamische Staat Khorasan, immer noch stark aktiv in Afghanistan ist. Und man muss auch sagen, dass im Rahmen des Abkommens die afghanische Regierung auf Druckausübung der USA sich verpflichtete, eine Großzahl an Taliban-Gefangenen aus dem Gefängnis Bagram, das ist nördlich von Kabul, denke ich, freizulassen, während die Taliban nur einen geringen Teil von afghanischen Sicherheitskräften und Regierungsbeamten freigelassen hatten. Und das führte natürlich auch, dass die Macht der Taliban dann natürlich erheblich gestiegen ist, wenn 5.000 oder mehr als 5.000 Kämpfer, und das waren ja alles Mörder und das waren Menschen, die Attentate vorbereitet haben und dann auf freiem Fuß waren. Und das Doha-Abkommen hat an sich nur in wenigen Schritten in Richtung Frieden abgezielt, beziehungsweise in keinem Schritt. Und viele aus der Diaspora und auch aus der afghanischen Bevölkerung haben da Bedenken und Kritik laut geäußert, aber die wurden ignoriert. Und es wurden Zugeständnisse den Taliban gemacht, ohne ausreichende Garantien für Menschenrechte, Frauenrechte oder die Demokratie in Afghanistan zu erhalten. Und natürlich auch nach dem Abkommen gab es eine Zunahme der Gewalt durch die Taliban. Allein im November 2020 gab es einen Anschlag auf die Kabuler Universität, wo mehr als 20, 30 Personen gestorben sind. Und da hat sich auch die Taliban zu bekannt. Und trotzdem wurde weiterhin konsequent aus Deutschland und aus den USA und anderen Staaten Truppen aus Afghanistan abgezogen. Und wichtig anzumerken ist wirklich hier irgendwie einer der wichtigen Hauptpunkte, dass das Doha-Abkommen zwischen den USA und der Taliban stattfand und andere wichtige Akteure in Afghanistan, einschließlich der afghanischen Regierung und der Zivilgesellschaft, nicht unmittelbar daran beteiligt waren.
Die Taliban haben ja so im Zusammenhang mit ihrer Herrschaft im Land oder der Macht auch immer wieder versprochen, dass es nicht so wird wie bei der ersten Herrschaft und dass Menschenrechte mehr akzeptiert werden, dass Frauenrechte befolgt werden und so und dass denen die Bildung nicht verwehrt wird. So, war das irgendwie absehbar? Also es kam ja schon, es gab schon viele Stimmen, die so meinten, dass das absehbar war, aber so, findest du, es war absehbar, dass es auf jeden Fall nicht umgesetzt wird?
Also ich denke nicht, dass die Taliban sich verändert hat. Also wenn man sich den Zeitraum September 21 bis Mai 23 anguckt und mehr als 50 Erlasse gegen Frauen von den Taliban veröffentlicht und alle haben die Frauenrechte massiv eingeschränkt. Allen voran 18. September 21, dass gerade Bildung für Frauen ab der 6. Klasse, für Mädchen ab der 6. Klasse eingeschränkt worden sind. Darauf folgen dann im Dezember, dass Frauen ohne ordnungsgemäßigen Hijab oder Frauen ohne männlicher Begleitung, wie einen Ehemann oder Bruder oder ein Familienmitglied, keine längeren Fahrten von 72 Kilometer fahren konnten. Beschränkungen von Frauen und Mädchen, gerade was den Zugang zu Parks oder gerade was auch internationale und nationale Flüge angeht, ist. Und dann natürlich auch Fernsehmoderatoren, die gezwungen werden, ihr Gesicht zu bedecken. Und natürlich auch darüber hinaus das Universitätsverbot, Verbot aller Frauen, die nicht mehr bei den Vereinten Nationen arbeiten dürfen. Und ich denke, gerade zu Beginn hat die Taliban ihr wahres Gesicht gezeigt. Und da ist jetzt kein Weg zur Besserung, wenn jetzt kein Druck ausgeübt wird.
Wenn es um die Position vieler Menschen in Afghanistan zum Taliban geht, würde man ja denken, dass sie alle das nicht toll finden, aber es gibt auch immer wieder so Berichte von Menschen, die auch irgendwie sagen, ja, aber gleichzeitig hat so die Taliban-Herrschaft auch was Gutes, weil es ist friedlicher geworden, es gibt weniger Anschläge oder vor allem in teilweise auch sehr konservativeren Gebieten, wo die Menschen auch mehr mit den Taliban gearbeitet haben und dann quasi auch mit den USA nicht gut klargekommen sind. Wie erklärst du dir das, dass so manche Leute da so ein positives Bild von den Taliban haben?
Ja, man muss ja sagen, wer hat denn für die Unsicherheit in Afghanistan gesorgt die letzten Jahre? Das waren stets die Taliban gewesen zum großen Anteil. Und man muss auch sagen, die letzte Regierung hat sehr große Fehler, gerade was Korruption angeht, gerade was Mord angeht, gerade was auch die Sicherheitslage anbetrifft, geleistet einfach. Und es scheint so, als wäre die Lage in Afghanistan sicherer, aber die Taliban übt mit großer Gewalt, mit großer Unterdrückung ihre Macht aus und kein Volk wird sich das auf Dauer gefallen lassen. Und ich muss sagen, gerade auch hier in der Diaspora gibt es leider einige Persönlichkeiten oder auch Personen, die jetzt auf Twitter eine große Reichweite haben und sich zur Taliban bekennen lassen, speziell in den Niederlanden, speziell in London, aber auch hier in Deutschland, die wirklich diese Ideologie der Taliban jubeln zu Unrecht. Und man muss auch sagen, gerade diese konservativen Regionen, auch dort gibt es laute Stimmen gegen die Taliban. Allein im Süden gibt es einen sehr starken Menschenrechtsaktivist, Mathieu Lavesa, von der Organisation PENPAF, die praktisch sich für Bildung in ärmlichen Regionen einsetzt mit einer mobilen Bücherei. Und er wurde festgenommen. Und er hatte große Unterstützung auch von den Ältesten aus diesen konservativen Regionen. Und man muss auch sagen, dass die Taliban wirklich mit einer großen Macht ihre Entscheidungen da an den Tag legt und aufrechterhält. Und gerade die Menschen sich dann auch gezwungen fühlen, dem sich zu fügen, weil sie einfach in großer Gefahr sind, wenn sie dagegen jetzt ankämpfen.
Eigentlich hat man ja so, also vor allem hier so aus dem Westen, das Gefühl gehabt, dass die Taliban so die letzten 20 Jahre, also gut, immer wieder aufgetaucht sind, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Aber man fragt sich ja schon irgendwie, wie kann sich so eine Gruppe halten? Also wie kann sich so eine Gruppe bilden? Wie können die irgendwie weiter funktionieren? Da muss ja irgendwie noch, also irgendjemand muss das ja auch irgendwo finanzieren und dann auch das weiterbilden.
Genau, also die Taliban ist ja aus den Mujahideen entstanden. Bevor die Taliban 1994 gegründet worden ist, waren die alle in den einzelnen Parteien der Mujahideen, welches auch eine islamisch-extremistische Gruppierung war in Afghanistan, die in den 79er Jahren von den USA oder auch von Saudi-Arabien stark beeinflusst worden ist, finanziell, militärisch, aber auch logistisch. Die haben sich von denen getrennt, weil einfach während des Bürgerkrieges große Menschenrechtsverletzungen vonstatten waren, aber auch große Unterschiede, was die Auslegung der Ideologien waren. Und die Taliban wurde dann natürlich von einzelnen Staaten, die natürlich ihre einzelnen nationalen Interessen in Afghanistan und in der ihre einzelnen geostrategischen Interessen da vermehrt verfolgen, unterstützt. Und dazu habe ich ja auch meine Masterarbeit geschrieben, wo die Taliban auch mit behandelt wird, aber auch die vorherigen Mujahideen-Gruppierungen. Und man muss sagen, da hat der Westen oder da hat die USA das stark maßgeblich beeinflusst, dass es zu dieser Bildung der Taliban gekommen ist.
Und wie hat denn dann jetzt Saudi-Arabien konkret da so Einflüsse? Also auch was für ein Interesse hat Saudi-Arabien überhaupt?
Ja, also islamische Gruppierungen, die die Welt heute terrorisieren oder in der Vergangenheit terrorisiert haben, gab es bereits vor dem 11. September 2001. Also man muss da nicht einen Cut machen, dass es ab da beginnt, sondern schon vorher gab es Anschläge in verschiedenen Ländern. Nur weil sie jetzt nicht im westlichen Raum waren, beispielsweise im Sudan, kamen die nicht so in der medialen Präsenz oder in der medialen Aufmerksamkeit. Und laut der US-amerikanischen Politikerin der damaligen Green Party, Jill Stein, habe sich die Grundlage des Terrorismus in Afghanistan durch die saudische und amerikanische Unterstützung der Mujahideen damals gebildet. Und das gemeinsame Ziel von Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten war es damals, eine Gruppierung zu schaffen, die aus religiös-extremistischen Kämpfern bestand, gegen den damaligen Feind, der in Afghanistan einmarschiert worden ist. Das war die Sowjetunion. Und diese zu kämpfen und zu stürzen. Und Saudi-Arabien hat zu Beginn des Zeitraums neben den USA, Pakistan, Iran und weiteren Ländern, wie beispielsweise Frankreich, Tadschikistan, eine zentrale Rolle in Afghanistan gespielt, indem sie vereinzelt ihre favorisierenden Gruppierungen finanziell unterstützt haben und ideologisch und militärisch dann auch natürlich aufgebaut haben. Und später dann auch ab 94 die Taliban. In meiner Masterarbeit ist es sehr schwer, oder es war einfach sehr schwer, den genau transferierten Betrag Saudi-Arabiens genau zu rekonstruieren. Aber es lässt sich sagen, dass die Mujahideen genug finanzielle und militärische Mittel bekamen, um die afghanische Regierung zu stürzen. Und wir reden hier von ca. 3 bis 4 Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien an die Mujahideen. Die hatten damals einen Pakt mit den USA geschlossen, dass das beide auf beiden Seiten jeweils den gleichen Dollarbetrag dann auch zahlen werden. Und ich habe während der Arbeit die Verbindung Saudi-Arabiens zu den Anführern Gulbuddin Hekmatyar, der immer noch in Afghanistan frei zu Fuß läuft, der gehörte der Mujahideen-Partei Hizb-e-Islami an, hat viele Menschenrechtsverletzungen auf dem Konto, hat Kabul massiv bombardiert und Zivilisten zu Tausenden getötet. Und dann natürlich Abdul Rasul Sayyar, der ist aus der Partei Ittihad-e-Islami und der wiederum auch jemand mit hohen und vielen Menschenrechtsverletzungen. Und natürlich Mohammed Omar, der Anführer und Gründer der Taliban 1994, der vorher auch in einer dieser Mujahideen-Gruppierungen, ich vermute, es war die Hizb-e-Islami, gewesen war. Und ansonsten, klar, also es gibt viele Autoren, die diese Zeitphase praktisch beschreiben. Man muss sagen, 79 bis praktisch 92, 91 war das diese Zeit, wo die Sowjetunion stark aktiv war und Ende der 80er dann auch abgezogen ist. Und die Übergangsregierung mit dem damaligen Präsidenten Najibullah hatte mit diesem Bürgerkrieg zu kämpfen. Und nachdem er auch gestürzt worden ist, kamen diese Parteien einfach nicht klar, die Macht zu kontrollieren oder haben sich dann gegenseitig bekriegt. Und da beschreibt der Journalist Ahmed Rashid mit seiner Aussage, Afghanistan ist nur ein Konfliktherd in der Rivalität zwischen Persern und Arabern. Er beschreibt da präzise das Wechselspiel zwischen den Iran und Saudi-Arabien in der Ausübung von Einfluss auf ihre favorisierenden islamischen Gruppierungen. Der Iran hat natürlich dann ihre eigenen Kämpfer gehabt, praktisch in Afghanistan. Das waren hauptsächlich Kämpfer aus schiitischen Gruppierungen. Und Saudi-Arabien hat versucht gehabt, ihre Ideologie, den Wahhabismus, natürlich gepaart mit der Ideologie der Taliban, der seine Ursprünge in Pakistan, Indien hat, der Deobandismus zu paaren und da ihre, ich sag mal, geostrategischen, religiösen aber auch wirtschaftlichen und strategischen Interessen einfach an sich zu sichern.
Zu den Taliban so, ich finde, es ist immer ein bisschen abstrakt, also so von außen, wenn man versteht irgendwie nicht ganz gut, wie viel Macht die eigentlich haben, wie sehr die so im Land verstrickt sind, weil es immer so ein großes abstraktes Wort ist für eine Gruppe an Menschen, aber es ist ja eigentlich schon sehr tiefgreifend, also so.
Ja, die sind sehr komplex. Es gibt auch innerhalb der Taliban verschiedene Gruppierungen. Manche sprechen von Moderaten, manche sprechen von stark Konservativen. Aber ich denke, da gibt es keine moderaten Gruppierungen bei den Taliban. Man muss auch sagen, die sind ja auch mit Al-Qaida sehr stark vernetzt gewesen, weswegen dann irgendwann auch Saudi-Arabien versucht hat, seinen Einfluss weniger auszuüben oder ganz rauszuziehen, weil gerade der damalige Anführer 98 Bin Laden schützen wollte. Und auch in diesem Kontext ein wichtiger Punkt, die Beziehung zwischen den Taliban und Bin Laden war einfach, dass er mit Mullah Omar, Mohammed Omar, praktisch durch Heirat dann auch ein Bündnis geschlossen hat. Das hat der Politikwissenschaftler und Afghaner Yama Ulumi untersucht. Und dann waren die Ende der 90er Jahre sogar verschwägert. Und man muss auch, um einfach nochmal vorher auszuholen, zur Masterarbeit, der saudische Prinz Turki, der war Sohn des ehemaligen Königs Faisal bin Abdul Aziz, der war von 64 bis 75 König von Saudi-Arabien. Er war lange Zeit ein Freund von Omar und Bin Laden und er hat sie natürlich auch finanziell stark unterstützt, ist öfters nach Afghanistan geflogen und hat sie aufgebaut. Die Taliban heute weist eine Truppenstärke, also 21 waren es knapp 100.000, jetzt wahrscheinlich mehr, seitdem die Macht haben, und die bauen immer stetig ihr Militärapparat aus. Und sein Bruder war beispielsweise saudischer Außenminister von 75 bis 2015. Gegenwärtig ist jetzt Turki selber in keinem offiziellen politischen Amt tätig. Aber beide Brüder sind laut vielen Experten, wie beispielsweise Guido Steinberg oder Dr. Iris Wurm, die hat meine Masterarbeit betreut, dem panarabischen und islamisch orientierten Block im saudischen Königshaus zuzuordnen. Und man muss sagen, dass durch ihren Einfluss, aber auch durch den Einfluss anderer Länder, die Taliban stark an Macht gewonnen hat und jetzt letztendlich auch mit dem Truppenabzug die ganzen übrig gebliebenen Waffen, Panzer und Raketen und etc. alles an militärischer Ausrüstung, was aus dem Westen zurückgeblieben worden ist oder der damaligen afghanischen Regierung bezahlt worden ist, jetzt in den Händen der Taliban ist.
Hat Saudi-Arabien eigentlich jemals so Konsequenzen damit, also davon gezogen, dass die so finanziell unterstützt haben und dass die halt Einflüsse getätigt haben, also auch während der Zeit, wo die Taliban nicht an der Herrschaft waren?
Ich habe ja nur den Zeitraum bis 2004 praktisch untersucht. Ich meine gerade, weil in Saudi-Arabien selber dann auch Anschläge von Al-Qaida waren und Bin Laden sich dann auch mal gegen das saudische Königshaus gerichtet hat und gegen die gekämpft hat, weil einfach er noch stärker seine Ideologie durchsetzen wollte und auch außerhalb von Afghanistan da Fuß fassen wollte, wie beispielsweise in Sudan oder in Somalia, dass sie dann angefangen haben, doch was die finanzielle Unterstützung angeht, aber auch die öffentliche Unterstützung, das zurückzunehmen. Natürlich gibt es dann neben der Regierung auch einzelne wohltätige Personen aus Saudi-Arabien, die das natürlich weiterhin fortgesetzt haben, aber das ist sehr schwer nachzuvollziehen oder auch nachzuschauen. Aber man muss sagen, dass Saudi-Arabien jetzt gerade auch zur aktuellen Situation, was das Thema Bildung angeht, sich geäußert haben, dass das aus ihrer Sicht islamisch falsch ist und dass sie sich davon distanzieren und dass die Taliban die Schulen öffnen müssen. Ob sie das aus freien Willen und freien Stücken gemacht haben, wissen wir jetzt nicht, oder ob es auf Druck der internationalen Gemeinschaft war, dass sie da ein Statement veröffentlichen. Das Gleiche hat auch die Türkei und Katar gemacht. Aber man muss auch sagen, dass die Türkei und Katar immer noch mit Afghanistan, also praktisch mit der de facto Taliban-Regierung kooperieren.
Wenn man sich jetzt so die ganze Situation anguckt und auch so auf das blickt, was du jetzt erzählt hast, dann klingt das alles ja natürlich absolut nicht toll. Und ich finde, ja, man guckt die Situation an und hat das Gefühl, es ist ja schon fast, also wie könnte die Zukunft aussehen? Und deswegen, siehst du das persönlich? Also so wie schaust du so auf die Zukunft Afghanistans und gibt es überhaupt Hoffnung auch so für das Land, sage ich mal? Also kann man irgendwie hoffen, dass es da irgendwie nochmal, es irgendwie zu einer Regierung kommt, die weder korrupt ist, noch irgendwie von Taliban geführt wird?
Ich denke, Hoffnung stirbt zuletzt. Also die Afghanen sind kriegsmüde und es herrscht seit mehr als 40 Jahren Krieg in Afghanistan. Aber sie sind ein starkes Volk. Also sie lassen sich nicht durch Schrecken, Gewalt und Unterdrückung lange regieren. Weder lassen sie sich von westlichen Staaten regieren und die Diaspora ist sehr gut vernetzt mit der afghanischen Zivilbevölkerung. Und wie bereits vorhin schon gesagt, trotz Gefahren protestierten weiterhin Frauen in Afghanistan für mehr Menschenrechte, für mehr Frauenrechte. Und viele afghanische Bürgerinnen und Bürger, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen und internationale Akteure setzen sich weiterhin für die Menschenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und den Aufbau einer gerechten und inklusiven Gesellschaft in Afghanistan ein. Man muss auch sagen, dass die internationale Gemeinschaft auch hier ihren Beitrag liefern muss. Sie muss helfen, so wie auch die Medien können hier ihren Beitrag dazu teilen. Denn es ist einfach entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft praktisch zusammenarbeitet, um mehr humanitäre Hilfe bereitzustellen, politische Unterstützung zu leisten und das afghanische Volk bei der Bewältigung der Herausforderung zu unterstützen. Und von da an entsteht es, dass man wirklich den Menschen auch von hier, von der Diaspora mit Hoffnung überträgt oder transferiert, aber auch einschließlich der Fähigkeit, dass man einen dauerhaften Frieden erreichen kann. Und das geht durch den Aufbau effektiver Institutionen, durch die Förderung von Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung, sowie der Achtung von Menschenrechten. Und es ist klar, es wird ganz viel Zeit, Geduld und kollektive Anstrengungen erfordern, um dann natürlich langfristig positive Veränderungen in Afghanistan zu bewirken. Wir können aus der Diaspora oder jetzt aus westlichen Staaten schlecht über das, was die Zivilbevölkerung will, entscheiden. Aber wir können als Schallverstärker praktisch ihre Stimmen hier laut werden lassen. Gerade weil auch im Land keine Pressefreiheit herrscht, keine Meinungsfreiheit herrscht. Aber ich denke, gerade im Zuge der digitalen Welt, der Social-Media-Welt, wo wir auch viele Revolutionen gesehen haben, gerade der arabische Frühling oder in anderen Ländern, dass das doch möglich ist.
Ja, zuletzt, also meine Fragen hast du auf jeden Fall alle sehr ausführlich, sehr gut beantwortet. Hast du noch irgendwas, was du zuletzt loswerden möchtest? Irgendwas, was wir vergessen haben?
Ja, ich denke, gerade in dieser aktuellen Situation ist es immer wichtig, mit Afghanen und Afghanen zu sprechen, mit Betroffenen zu sprechen, ob in der Diaspora oder in Afghanistan selbst. Einfach, um ihnen auch das Gefühl zu geben, hey, wir hören euch zu. Es wurde lange nicht gemacht und ich denke, an sich, dass man wirklich dann die Hoffnung aufrechterhält, dass man jetzt, wenn der August wiederkommt, dass man wirklich versuchen soll, auch selber seinen Beitrag zu leisten, um mehr Aufmerksamkeit zur aktuellen Lage in Afghanistan zuzubringen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dann heute hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast, uns da auch mehr zu erklären und ein bisschen mehr Informationen zu geben. Es war sehr spannend, sehr informativ.
Ja, sehr gerne.
Du hast hier viele Fragen beantwortet, die bei mir auch noch offen waren.
Nee, sehr gerne. Also ich denke, es ist einfach wichtig, gerade solche Plattformen zu nutzen, um zum Thema Afghanistan zu sprechen. Und bedanke mich auch, dass ich hier heute sprechen durfte und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit weiteren Folgen und bin weiterhin ein treuer Verfolger eures Podcasts.
Ja, vielen Dank. Wir packen auf jeden Fall auch deinen Insta bei uns in die Folgenbeschreibung. Dann kann man gerne mal bei deinem Insta vorbeischauen und dir folgen. Da postest du ja auch immer wieder Updates und Informationen zu der Situation. Ansonsten haben wir auch bei unseren letzten Folgen immer wieder Empfehlungen verlinkt, die man auch gerne sich anschauen kann. Die packen wir dann auch einfach wieder in die Folgenbeschreibung.
Gerne. Kann ich auch Empfehlungen aussprechen?
Ja, klar.
Also wer sehr wichtige Arbeit leistet, ist Omar Haidari, Sarah Nabila Artist und natürlich auch die Afghan. Also das sind Plattformen, die einen sehr wichtigen Eindruck auch liefern, was passiert aktuell in Afghanistan. Zumeist auf Englisch. Ich versuche da auch natürlich die deutsche Komponente noch mit reinzubringen in einzelnen Posts. Aber dann gibt es auch beim WDR auch so Norbi. Sie macht da auch einen wichtigen Beitrag, ist da beim WDR Monitor, beim WDR an sich und ist da definitiv jemand, wo man viel nachlesen kann auf ihrem Twitter-Account, aber auch auf ihrem Instagram-Account. Und natürlich auch Nicht-Afghan, Thomas Ruttig kann ich da sehr empfehlen. Aber auch Haber Help und Düsen Tekal machen da sehr viel an Arbeit. Und auf der internationalen Ebene Middle East Matters auch sehr aktiv und würde sagen, es schadet nie, einer oder zwei Personen mehr zu folgen zu Themen, um einfach auch einfach diese Bandbreite an Wissen abzudecken.
Ja, voll, ja. Die packen wir auf jeden Fall auch in die Folgenbeschreibung. Ja, vielen Dank für die Empfehlungen und nochmal danke für deine Zeit. An dieser Stelle komme ich nochmal aus dem Off, um mich nochmal bei Nesam zu bedanken, dass er heute bei uns war und dass er uns das erzählt hat. Es war ein super spannendes und informatives Gespräch für mich. Und ja, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und an euch alle, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne, wie gesagt, wie ihr die Folge fandet. Feedback bringt uns ganz schön viel. Wir wollen wissen, was können wir verbessern, was hat gut gefallen. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Insta an @politversum oder per Mail an @politiversum@gmail.com. Es steht auch in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr ein paar schöne Sommertage habt und vielleicht nicht zu sehr in der Hitze eingeht. Wir hören uns im August wieder, wenn Charlotte und ich dann beide wieder vor dem Mikrofon stehen. Und ansonsten bis dahin.